Episode 393, Resilienz in Veränderungsprozessen.
Eisen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für den Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Irene Schilling bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Resilienz- und Leadership-Coach. Hallo Irene.
Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in deinen eigenen Worten den Zuhörern vor.
Ja, Irene Schilling ist mein Name und ich verbinde über 10 Jahre Erfahrung im Projektmanagement, Lean und Change Management mit neurowissenschaftlich basierten Mentaltechniken. Und als Chill-Out-Coaching begleite ich Führungskräfte, Teams, Organisationen zu mehr Klarheit, Resilienz und nachhaltiger Leistungsfähigkeit. Und das ohne Überlastung. Also bei mir darf Leistung sich leicht anfühlen.
Ja, das Stichwort Resilienz kam in unseren ersten Sätzen ja schon mehrfach vor. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, mal vermutlich kennen die meisten der Zuhörer den Begriff, aber vielleicht einfach mal die Definition Resilienz im Allgemeinen. Der Kontext ist ja durchaus flexibel.
Das stimmt. Also Resilienz gibt es schon seit einigen Jahren und 2022 war das sogar ein Begriff des Jahres. Ne? Dennoch wird es immer wieder, also ich will nicht sagen falsch verwendet, sondern eher einseitig verwendet, denn mit Resilienz oder Resilienzfähigkeit bezeichne ich beispielsweise keine Härte oder diese Widerstandsfähigkeit, was wir oft in Büchern oder immer wieder in Vorträgen hören, sondern das ist spannenderweise, das ist eine Anpassungsfähigkeit. Und das hat gar nichts mit Stärke und Leistung und härter und schneller und leistungsfähiger sein, sondern es ist immer wieder ein Spiel, das ist eine Lernreise. Und ich nehme gerne Menschen, die bereit sind, wirklich tiefe Veränderungen durchzugehen, tatsächlich auf diese Lernreise, also eine Art Weg zur Selbstwirksamkeit, ne? Also Anpassungsfähigkeit, das ist so wie Yin und Yang und Einatmen und Ausatmen. Ne? Wir brauchen beide Seiten, eine Medaille, wir brauchen sowohl die Anspannung, aber auch eine Entspannung. Dennoch, ja, 90% unseres Alltags verbringen wir in ständiger Anspannung. Ne? Wir setzen uns ans Laptop und starren, ne? Gehen unsere E-Mails durch und gönnen, also teilweise merken wir gar nicht, ich hatte ein spannendes Gespräch gehabt, einfach mal vielleicht eine Geschichte reinzubringen. Es gibt Leute, die einfach mal nicht merken, dass sie Hunger haben oder Hunger verspüren, dass sie trinken sollten, dass sie einfach mal atmen sollen, ne? Weil einfach sehr viel automatisch, also autonom abläuft und diese Prozesse, wir sind beim deinem Lieblingsstichwort, Götz, diese Prozesse merken wir gar nicht, die laufen unbewusst ab. Und meine Aufgabe ist es, Menschen, Organisationen und Teams auch unter Druck handlungsfähig zu machen, also damit sie handlungsfähig bleiben, gute Entscheidungen treffen, wettbewerbsfähig bleiben, innovativ bleiben. Und da brauchen wir unbedingt bei der Resilienz ebenfalls die Regeneration, also Entspannung.
Ja, du hast schon ein bisschen angedeutet, ich möchte vielleicht im Allgemeinen noch ein bisschen vertiefen, welchen Einfluss übt denn Resilienz auf? Und dann aber durchaus schon im Speziellen auch in Richtung Veränderungsprozesse.
Wenn wir davon sprechen, dass wir resilient sind, haben wir das Gefühl, dass wir total geerdet sind. Ne? Wir haben das Gefühl, dass wir komplett den Einfluss haben über unser Leben. Wir können es mitspielen. Also wir sind wirklich so in the driver's seat, könnte man sagen. Ne? Und wenn man dennoch solche Auf und Abs erlebt, wo man tatsächlich so stressige Phasen hat, wo man das Gefühl hat, man kann nichts verändern. Also es stockt, es ist einfach, es kommt, ich werde ohnmächtig, ja, also ich bin machtlos. Dann könnte man sagen, man ist vielleicht doch in dieser Phase nicht unbedingt resilient, weil man die Kraft oder besser gesagt, Machtmöglichkeiten eher dann an außen abgibt. Ja? Wenn man von resilienten Leuten sprechen oder im Alltag anschauen, dann sind das die Leute meistens, die sehr, sehr proaktiv sind. Ja? Die sind ein Vorbild für uns, auch Führungskräfte, mit denen ich sehr, sehr oft arbeite. Die haben es einfach drauf. Zu ihnen schaut man einfach nach oben und sagt, ja, ich würde sehr, sehr gerne mich an denen orientieren. Das sind einige, die wirklich strahlen, ne, die wirklich wirksam sind, die tatsächlich, ja, einfach strahlen und die anderen strahlen lassen. Und wenn man, ja, resilient ist, hat man sowohl, das heißt nicht, dass man immer wieder nur strahlt, sondern man hat natürlich die Auf und Abs, das ist ganz, ganz natürlich, aber man kommt viel, viel schneller wieder in seine Selbstwirksamkeit, in seine Präsenz, als wenn man vielleicht das nicht geübt hat. Also könnte man sagen, dass Resilienz eigentlich eine Art Muskel in uns ist, was wir auch immer wieder lernen dürfen, immer wieder zu finden, dass diese Fähigkeit in uns immer wieder ist und wir können sie antrainieren, wir können etwas tun. Wir sind nicht machtlos den Umständen von außen ausgeliefert. Wir können etwas tun, das liegt an uns.
Ja, da habe ich jetzt deutlich rausgehört, eben, es geht um die Menschen, die Resilienten oder eben speziell vermutlich, wenn die alle resilient werden, dann würde die Episode nicht machen, sondern es geht halt um die Menschen, denen die Resilienz fehlt. Und vielleicht aber an der Stelle auch nochmal zum Einstieg dann den Bogen zu den Veränderungsprozessen. Was charakterisiert denn die Menschen, die davon in Anführungszeichen betroffen sind, dass ihnen die Resilienz fehlt?
Die Menschen bleiben außen vor. Ja? Sie werden nicht gefragt. Sie haben das Gefühl, dass sie einfach unbeteiligt sind, dass sie nicht dazugehören, dass sie ja zum Gesamten gar nicht hingehören. Ne? Und das Gefühl auch nicht gestalten zu können, weil bestimmte Veränderungen in Unternehmen einfach von oben, also top-down, durchgeführt haben werden und gar nicht die Menschen letztendlich in diese Veränderungsprozesse einbezogen werden. Es wird eine Strategie ausgearbeitet, irgendwo, sage ich mal, in den oberen Etagen, und die Menschen müssen das quasi im wahrsten Sinne des Wortes schlucken, ohne die Möglichkeit zu haben, sich zu beteiligen. Und da, wenn ich an die Unternehmen denke, die tatsächlich eine Art kontinuierliche Verbesserungsprozesse haben, dann ist es eine wunderbare Möglichkeit, letztendlich auch Menschen zu beteiligen, sodass sie auch eine kleines bisschen Identität mit ihren Aufgaben, mit dem Unternehmen entwickeln und ein Stückchen Befähigung, ja, dieses Ownership erleben. Ich bin ein Teil vom Ganzen. Und das hat unheimlich großen Hebel auf den Erfolg von Veränderungen in Unternehmen.
Ich höre auch raus, dieses, oder was ich mir hier auf dem Zettel jetzt gerade geschrieben habe, Menschen sind im Extremfall, im negativen Extremfall, irgendwo Spielball einer äußeren Situation, wo sie eben, ich glaube, jetzt haben wir ja gerade WM noch, der Ball selber ist, glaube ich, auch nur getrieben, sprichwörtlich. Der hat ja im Grunde selbst keinen Gestaltungsspielraum. Jetzt könnte man den Ball möglicherweise auch als nicht resilient bezeichnen. Ich habe dann bei dir, wo ich bisher auf der Website gewesen bin, habe ich auch gesehen, dass du differenzierst zwischen individueller Resilienz von Menschen, aber im Kontrast dazu auch von Gruppen. Und das fand ich jetzt relativ spannend. Und das ist auch so ein bisschen meine Frage. Mhm. Weil sonst, glaube ich, würdest du das nicht so begrifflich darstellen, dass es da halt einen Unterschied gibt. Wenn das das Gleiche wäre, würde man nicht drüber reden, würde ich es nicht darstellen.
Das stimmt, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterscheidungsmerkmal. Also wenn man mit einzelnen Personen arbeitet, also ich habe 1-zu-1-Coachings, wo wir tatsächlich entweder online oder vor Ort bei dem Kunden diese Begleitung durchführen, oder das sind Gruppen. Ja? Und bei den Gruppen ist es ja so, ich komme in ein Unternehmen, ich kenne oft die Dynamik nicht. Ne? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man erstmal ja, eine Art Standortbestimmung macht und dass wir Transparenz schaffen, dass wir das Unsichtbare sichtbar machen. Also ich beobachte die Prozesse, ich laufe quasi ich als Shadow, so gesehen, ein, zwei Tage mit und führe Interviews mit den Teammember und mit den Führungskräften und schaue einfach auf beiden Seiten, ja, auf die Sachebene und Beziehungsebene. Und da wird es schon ganz, ganz spannend, dass natürlich auch gewisse Situationen einfach anders wahrgenommen werden. Also Wahrnehmung ist ganz, ganz unterschiedlich. Wenn man halt eins zu eins sitzt und in der Gruppe wirkt man auch anders. Man potenziert gewisse Stimmungen oder man erdrückt sie, könnte man sagen. Ne? Und deswegen ist es wichtig, wiederum dieses Selbstbild auch für sich als Führungskraft zu entwickeln. Also was tut mir gut? Ja, wo stehe ich gerade? Wie geht es mir überhaupt? Also nicht im Sinne von, mir geht's gut, ne? Sondern wie geht es mir wirklich in dem Augenblick? Bin ich präsent oder bin ich vielleicht in Gedanken woanders? Und dann, wenn ich natürlich als Führungskraft dann in meine Gruppe gehe, dass ich wiederum diese Präsenz ausstrahle. Und das strahlt wiederum auch auf die Teammitglieder. Also die organisationale Resilienz, was du gerade genannt hast, wird unterstützt oder auch nicht unterstützt von den einzelnen Leuten. Und deswegen Veränderungen geschehen von innen nach außen. Und außen wäre letztendlich nur mein Team, aber wiederum die Veränderung beginnt mit mir. Und es kann eine Führungskraft sein, es kann ein Teammember sein, der vielleicht heute sich einfach nicht wohlfühlt. Ne? Und das ist auch die Kunst, wiederum diese Unstimmigkeiten oder das, was vielleicht doch nicht so gut läuft, wahrzunehmen, zu schauen, macht es Sinn, den Raum zu eröffnen, jetzt gerade die Gespräche zu führen? Oder sollte ich das vielleicht eins zu eins machen? Vielleicht vor dem Meeting, vielleicht nach dem Meeting. Einfach mal auf die Person zuzugehen und einfach Feedback zu geben in dem Sinne, ich habe wahrgenommen, dass du heute etwas still warst. Ja? Und das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Wahrnehmung auch zu entwickeln aufgrund der psychologischen Sicherheit. Also wie fühlt sich mein Team, wenn es darum geht, über bestimmte vielleicht Fehler zu sprechen, ne? Wenn es im Prozess einfach nicht gut läuft, fühlt sich jeder tatsächlich befähigt, darüber zu sprechen oder ja, verkneift man sich und spricht gar nicht darüber, weil es könnte ja sein, dass ich ein Ärger bekomme. Ne? Also ganz, ganz wichtig, dass ich als Führungskraft mich auch manchmal zurückziehe und reflektiere und wiederum mein Team in so eine Stimmung bringen, sodass sie sich wohlfühlen und leistungsfähig bleiben und sind. Ne? Weil wenn ich nicht leistungsfähig bin, dann treffe ich einfach nicht gute und ja nicht gute Entscheidungen und möglicherweise gefährdet das auch die Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft des Teams, aber auch des Unternehmens. Hm. Das war eine lange Antwort, ne?
Nee, passt für mich. Das ist ja kein Thema, was man in ein, zwei Sätzen abfrühstückt, wie man so schön nennt. Jetzt hast du schon das Stichwort gesagt, eben Führungskraft im Kontrast zur Mitarbeiter, also zwei unterschiedliche Rollen. Mhm. Aus der Rolle Führungskraft komme ich ja nicht raus, auch wenn ich das vielleicht mir so manchmal wünschen würde, im Gespräch, in der Zusammenarbeit mit den Teams. Und da ist jetzt meine Erfahrung, ich kann natürlich einerseits sagen, Stichwort psychologische Sicherheit, ja, ich will psychologische Sicherheit schaffen. Das zählt aber im Grunde alles nicht, sondern das Einzige, was zählt, ist das, was die Mitarbeiter wahrnehmen. Mhm. Und jetzt an der Stelle eben die Nachfrage, konkret wieder auf die Resilienz bezogen. An was kann ich ableiten, von was kann ich ableiten, dass mein Team Resilienzdefizite hat oder eben auch einzelne Personen Resilienzdefizite haben und ich da jetzt als Führungskraft vielleicht einen anderen Hut aufsetzen müsste in der Wahrnehmung des Mitarbeiters, um ihm diese Resilienz zu geben. Ich habe dann für mich gerade auch noch aufgeschrieben, vorhin hatte ich so die Metapher im Kopf, Resilienz ist so ein bisschen wie eine Form von Muskel. Ich kann es trainieren. Wenn ich es halt nicht trainiere, dann überlasse ich das völlig sich selbst und dann wird es vermutlich eher nichts oder eher so dem Zufall sehr überlassen.
Mhm. Genau, wenn ich jemanden das überlasse, dann wird das, das System für mich so gesehen dann fahren und ich bestimme nicht das System oder ich operiere nicht mehr die Maschine, sondern die Maschine operiert mich und hat mich im Griff. So könnte man das vielleicht so ein bisschen bildhaft vorstellen. Es waren sehr, sehr viele Fragen gerade, Götz, tatsächlich. Und ich versuche das ein bisschen auseinander zu klamüsern, um so ein bisschen deine Fragen, Vielzahl von Fragen zu beantworten. Es ist etwas tatsächlich, was man nicht unbedingt gleich auf einmal mit Kennzahlen messen kann. Ich entwickle gerade ein Leadership Compass, wo man tatsächlich feststellen kann, also wie man selber als Führungskraft unter Druck steht, welche Treiber, welche Trigger letztendlich immer wieder mich verfolgen, so gesehen, damit ich besser auf die Situationen eingehen und reagieren kann. Und die sind halt bei Menschen sehr, sehr verschieden. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Führungskräfte, und übrigens mein Begriff der Führungskraft ist nicht nur diese Rolle, sondern ich habe auch auch wenn ich Mitarbeiter bin, oder ein Teammitglied, ne, ein Kollege von anderer Abteilung, habe ich auch eine Führungskraftrolle. Also das ist auch eine Begrifflichkeit, die in Deutschland tatsächlich sehr, sehr schwierig zu überführen ist. Deswegen ist für mich jeder ein Leader. Ein Leader, der den Prozess führt im Umgang mit, ne, auf Situationen, auf bestimmte Reaktionen, also wie reagiere ich und ich führe den Prozess letztendlich selber. Und drei Punkte würde ich tatsächlich hervorheben, was vielleicht eine Führungskraft für sich tun kann und für das Team, damit wir ja alle Spaß haben bei der Arbeit. Und es wären beispielsweise das Thema Zuhören, genau hinhören. Was sagt mir denn die Person? Man kann mit Worten vieles kommunizieren. Ne? Wir verbinden Kommunikation mit Worten. Aber man kann auch sehr viel durch Gestik und Mimik erkennen. Oder auch, wenn etwas nicht gesprochen wird, was eigentlich vor sich geht. Ne? Wenn ich merke, eine sehr lebende Person aus dem Team, ein Leistungsträger ist plötzlich still geworden. Ja? Er meldet sich heute gar nicht. Er ist irgendwie so lustlos, er ist irgendwie so antriebslos. Das sollte ich auf jeden Fall nicht nur hören, was er sagt oder nicht sagt in dem Falle, sondern tatsächlich mal hinhören und genau hinterfragen. Zweitens ist auch die Sicherheit geben. Ne? Also nichts schlimmer als wenn man wirklich einen Micromanager hat und jeder Schritt immer wieder kontrolliert wird. Also ich merke, das mögen junge Leute nicht. Also ich werde nächste Woche 39 und jüngere Leute, die vielleicht 10 Jahre jünger sind und gerade ihr ins Berufsleben starten, sie mögen es gar nicht, wenn jeder Schritt kontrolliert wird. Man möchte einen Raum haben, man möchte ein Ziel definiert haben, so wie wir im Lean-Management sagen, ein Nordstern, dass ich eine Orientierung habe. Aber wie ich die Schritte löse, das sollte mir niemand jetzt über die Schulter die ganze Zeit stehen. Es sei denn, ich möchte das. Ne? Genau, also zweitens ist Sicherheit geben. Und drittens, was man als Führungskraft tun könnte, letztendlich um in diese Richtung zu gehen, Resilienzfähigkeit seinem Team zu geben, ist, kleine Schritte zu ermöglichen. Ich liebe es halt, ich verbinde ja Lean und Change Management. Bei mir ist es eine Formel. Resilienz ist gleich Lean mal Change, also zwei Faktoren. Und egal, ob man auf der Lean-Seite, also was Rollenstrukturen, was vielleicht die Standards angeht, die Routinen angeht, da gehen wir kleinen Schritten voran, aber auch auf der Change-Seite. Ne? Also Veränderungen geschehen nicht zack auf einen Schlag, sondern man braucht Zeit. Man braucht Raum und Zeit für beides, also sowohl für Lean als auch für Change. Und wenn man beide Faktoren gleichzeitig zieht und nicht nur an den Prozessen doktert und schöne Methoden da reinbringt, aber mein Team vernachlässigt, dann kann man wirklich also an beiden Seiten ziehen und eine gesunde Führung, wirksame Führung und eine, eine wunderbare nachhaltige Resilienzfähigkeit entwickeln, die halt in, auch in Krisen wirkt. Ja, und wir merken ja auch, und Resilienz kommt ja dann erst zum Tragen, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir in Krisen sind, wenn wir merken, es geht uns nicht gut. Ja? Dann erinnern wir uns daran, ah ja, da war was. Irgendwas von Resilienz, da hat Irina irgendwas mal gesprochen. Aber wenn es uns gut geht, merken wir, das System läuft. Ja? Und erst dann, wenn es halt nicht der Fall ist, dann wird das halt schwierig. Deswegen zuhören, Sicherheit geben, kleine Schritte ermöglichen. Das sind drei Punkte, die vielleicht ganz einfach klingen, aber nicht allen gleich gelingt. Und da macht es super viel Spaß, einfach Menschen zu begleiten, die bereit sind, einfach ja, spontan etwas auszuprobieren, zu experimentieren, zu sagen, hey, ja klar, Irina, das könnten wir mal machen. Ne? Genau.
Ja, jetzt glaube ich eben, und das ist ja auch die Überschrift unserer Episode, bei Veränderungsprozessen ist das meiner Ansicht nach besonders relevant, auf das Thema Resilienz zu achten. Im Tagesgeschäft vermutlich ist das weniger wichtig, beziehungsweise dann ist das ein ganz anderer Hebel, den ich eventuell ansetzen muss. So ein bisschen das nochmal vertieft in Veränderungsprozessen. Was ist denn so die Fahne, die Resilienz winkt, sprichwörtlich, metaphorisch, woran die Führungskraft erkennen kann, ey, da hat jemand ein Problem. Also zumindest und Problem an der Stelle ist ja eben auch die Chance, was zu verändern, weil eine Lücke zwischen dem Idealzustand und dem aktuellen Zustand halt besteht.
Ja, ich würde sogar noch eins davor vielleicht anfangen. Wir sprechen irgendwie bei Veränderungen immer wieder, dass über die Firma groß ausgeschrieben wird, jetzt starten wir ein Change-Projekt. Ne? Aber wenn wir es in kleinen Schritten betrachten, also Veränderungen passieren ja erstmal in kleinen Schritten, also jeden Tag. Und das beginnt schon in kleinen Routinen. Wenn ich darauf hoffe, dass irgendwann mein Change-Projekt zu Ende ist, also irgendwann mal so in 5 Jahren, dann haben wir eine Transformation abgeschlossen und unseren letzten Milestone abgeschlossen. Darum soll es nicht gehen, sondern die Veränderung, eine gesunde Veränderung, beginnt in kleinen Schritten und tagtäglich. Meine gesunde Routinen, die ich tagtäglich etabliere. Und wir kennen das von der Lean-Welt, also wir haben unsere Gemba Walks beispielsweise, ja. Übrigens Gemba Walks nicht nur um zu schauen, was könnten wir denn besser machen, was könnten wir denn verbessern. Was ist, wenn wir bei den Gemba Walks beispielsweise auch auf unsere mentale Gesundheit achten? Wenn die Führungskraft die Möglichkeit hätte, ja, jeden Tag von 9 bis 10 Uhr einen Gemba Walk zu machen auf dem Shopfloor und nicht nur sich darum zu interessieren, was gerade an der Maschine nicht läuft, sondern erstens über die Erfolge zu sprechen, aber auch, wie es den Mitarbeitern geht. Also diese Zeit nutzen, tatsächlich menschlich da zu sein und nicht nur letztendlich auf die Leistung zu achten, also auf die Maschinenleistung in dem Sinne, meine OEE, was könnte meine OEE verbessern, sondern wirklich zu schauen, wie geht es meinen Mitarbeitern als erstens, ja, und dann zu schauen, ja, was könnte ich denn heute tun, also was nehme ich denn als Führungskraft heute mit, um euch die Arbeit zu erleichtern, damit wir auch gemeinsam tatsächlich heute handlungs- und leistungsfähig sind. Genau. Also es sind, um das vielleicht zusammenzufassen, die kleinen Schritten, die kleinen Steps, kleine Standards, die ich selber als Führungskraft an den Tag lege, beginnend mit Gemba Walks, mit Kaizen-Runden, aber auch mit effizienten Meetings, ja, mit Check-ins, also mit Agile. In der Agile-Welt kennt man ja die Check-ins beispielsweise. Warum die nutzen, um nicht irgendwie die einfach mal über die Katzen zu sprechen. Götz, wir hatten im Vorgespräch einfach die Katzen angesprochen, warum nicht? Ne? Also so Menschen zu begegnen, und das heißt auch Resilienz. Ja? Resilienz ist ja etwas nicht nur anerzogen, sondern das ist auch erworben teilweise. wenn wir ja Unterstützung erfahren haben von unserer Kindheit auf, wenn unsere Eltern immer für uns da waren, vielleicht hat Geld nicht gereicht, aber dafür haben sie immer die Zeit uns gegeben, beispielsweise zu lernen oder zu Bücherei zu gehen und einfach diese Art der Unterstützung, ja, oder dass immer wieder vielleicht kein Taschengeld gegeben wurde, wenn man gute Noten mitgebracht hat, aber dafür einfach mal ein Eis ausgegeben wurde, ja. Also einfach dieses, ja, du kannst es, ich glaube an dich, du machst es richtig. Egal wie du es machst, ich weiß, dass du es schaffst. Also diese Zuversicht zu geben, es ist etwas, was wir selber machen können für uns selbst, aber auch für unsere Mitarbeiter. Also um diese Unterstützung zu geben. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, vielleicht gehört es aus meiner Vergangenheit. Ich habe damals ein Praktikum absolviert in einem großen Konzern. Irene als Praktikantin und habe im Ingenieursabteilung damals ein cooles Projekt übernommen. Also keiner wollte das machen, weil das sehr, sehr, sage ich mal, intensiv war. Aber ich durfte das übernehmen. Das war richtig cool, weil ich in die Prozesse reingekommen bin, also wie tatsächlich das Unternehmen die Rahmenbedingungen legt, die sogenannten Lastenhefte geschrieben werden und so weiter. Und ich durfte dem Technikvorstand eine Präsentation halten. Also als Praktikantin. Und ich war so aufgeregt. So aufgeregt, das weiß ich noch. Also ich weiß, dass mir wirklich Schweiß am Rücken entlang lief. Und ich konnte diese Aufregung nicht ablegen. Und da hat mir eine Kollegin gesagt, Irene, du schaffst es. Und mein Chef wollte auch die Folie nicht sehen. Der sagte so, Irene, du hast 3 Monate an dem Projekt gearbeitet. Keiner ist in der Lage, besser das zusammenzufassen, als du das machst in dem Moment. Deswegen, ich vertraue dir vollkommen, dass du es machst. So, weißt du, und in dem Augenblick war das einfach so, also es war so entspannend. Also ich habe mich wirklich, ich habe komplett dann umschalten können, weil ich dieses Vertrauen hatte, was zwar von außen kam, also von meinem Chef und meiner Kollegin damals, aber es hat mir unheimlich eine, wirklich so eine Standhaftigkeit gegeben, dass ich sagte, ja, stimmt, ja. Und ich habe es gerockt.
Ja, ich höre auch raus und auch klar, da glaube ich, passt die Metapher zum Muskel, zum klassischen Training wieder. Im Extremfall bringt es nichts, wenn ich jetzt als Führungskraft es gut meine und dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin ein Gewicht runternehme, bleiben wir bei der Metapher, dann geht es zwar leichter, die Stange zu heben, aber es bildet sich halt kein Muskel aus. Also durchaus eben jemand was zutrauen, von dem die Person selber nicht weiß, dass sie es hinkriegt, weil sie es sehr wahrscheinlich das erste Mal macht. Wenn sie es aber dann hinkriegt, dann wird sie mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen. Wenn ich ihr aber das Gewicht runtergenommen habe, dann wird es so gar nicht passieren.
Absolut. Und schauen wir mal vielleicht die Kinder an, ne? Also was würde denn geschehen, wenn wir jedes Mal unsere Kinder aufheben würden, wenn sie hinfallen? Ne? Sie würden gar nicht lernen, wieder aufzustehen. Und deswegen ist es immer so ein Spiel von wo muss ich tatsächlich mehr geben und wo muss ich loslassen? Wo muss ich tatsächlich etwas mehr investieren? Vielleicht tatsächlich einen neuen Mitarbeiter einlernen, ne? Gerade ein bisschen mehr zeigen. Oder kann ich vielleicht gewisse Prozesse, gewisse Rahmenbedingungen, gewisse Onboarding-Parts so gesehen vielleicht abgeben, dass jemand anders vielleicht diese intensive Arbeit für mich übernimmt, also delegieren letztendlich? Oder mache ich das selber und gebe da ein Ziel vor und schaue, wie dieser Raum dann gefüllt wird, ne? Also wie der neue Mitarbeiter selber zurecht findet. Weil oft ist es so, also ich bin schon einige Male ins kalte Wasser geworfen worden und das ist nicht schön. Das ist nicht schön, wirklich. Wenn man dann schlaflose Nächte hat und gar nicht weiß, wie man das lösen kann und keinen an der Seite hat, der dich fachlich vielleicht unterstützt. Also es ist wirklich nicht schön. Das wünsche ich keinem. Aber wenn man tatsächlich dann lernt, in diesem kalten Wasser doch sich zu bewegen, dann wird es irgendwann warm. Dann merkt man, okay, ich habe gelernt, es hat wehgetan, aber ich lerne mehr und mehr, dass es sich warm anfühlen darf, auch wenn ich im kalten Wasser bin. Ja? Und das wiederum, ja, zu erkennen, wo muss ich wirklich mehr investieren als Führungskraft und wo muss ich loslassen? Und viele können tatsächlich nicht loslassen. Sie machen viel zu viel, ja, und dann ärgern sie sich, dass der Mitarbeiter vielleicht doch das Unternehmen verlässt. Man hat doch so viel Geld in diese Person investiert, ne? Verdammt nochmal, der Mitarbeiter ist einfach, der hatte schon wahrscheinlich schon was vorgehabt und der schätzt es gar nicht, was wir jetzt gerade ihm gegeben haben. Aber wenn man mit dem Mitarbeiter spricht, merkt man, ey, ich konnte gar nicht atmen. Der hat mir wirklich mich mal Raum gegeben. Und das dürfen wir lernen. Nämlich selber auch loszulassen und etwas den anderen zuzutrauen. Das hast du sehr gut gesagt, Götz. Genau, anderen zuzutrauen.
Ja, jetzt haben wir über die Führungskraft als gestaltende Person im Sinne von, ich schaffe Resilienz, ich unterstütze Resilienz bei meinen Mitarbeitern. Jetzt sind natürlich Führungskräfte entgegen allen Gerüchten auch selber nur Menschen. Das heißt, sie können möglicherweise auch ein Resilienzdefizit haben. Und jetzt ist es natürlich schwierig, weil man wahrscheinlich den Spiegel an der Stelle nicht so einstellen kann, dass man sich selber drin sieht. An was kann man denn, wenn man nicht gerade dich an der Seite hat, an was kann man denn selber erkennen, dass man ein Resilienzdefizit hat als Führungskraft?
Und spannend, Resilienzdefizit, das ist eher dann Ressourcendefizit, könnte man. Ne? Also wir haben ja bei uns eine bewusste und unbewusste Ebene und vielleicht auch aus der Lean-Welt, also ich liebe einfach diese Brücke, weil das einfach so sehr gut das Ganze Menschliche erklärt, nicht nur halt von den Prozessen, sondern von der menschlichen Seite. Nur 10% sind uns an unseren Prozessen, an unserem Alltag, also ist uns überhaupt bewusst, was wir machen. Alles andere läuft letztendlich automatisch ab. Und oft sind auch unsere Ressourcen uns gar nicht bewusst, unsere Bedürfnisse nicht bewusst. Warum reagieren wir in der Situation vielleicht so gehetzt, weil ich vielleicht mich profilieren möchte, weil ich eine Beförderung haben möchte, weil ich Erwartungen trage, weil ich Verantwortung trage über diese Abteilung und sie muss performen, ich muss gut sein, den anderen zu beweisen. Ne? Immer wieder, wenn wir sofort Vergleiche ziehen, dann verlieren wir tatsächlich an unserer Resilienzfähigkeit. Und was uns stärkt, ist das Bewusstsein oder das Bewusstsein zu erlangen, worin bin ich stark? Was macht mich aus? Und was darf ich noch lernen? Ja, und dieses Lernen und Neugierde, etwas, also gar nicht von Defiziten sprechen, weil da sind wir, ziehen wir uns gleich runter. Also ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber tatsächlich, es liegt schon in unserer Sprache teilweise, dass wir sagen, ich muss das machen, von mir wird erwartet, dann geben wir die Macht so gesehen wieder nach außen, sondern ich habe mich dafür entschieden. Ich freue mich darauf, dass ich die Aufgabe erledigen darf oder dass ich dieses Projekt übernommen habe. Es wird herausfordernd, aber ich werde sehr viel lernen. Also es ist schon so gesehen, unser Mindset so zu trimmen, dass wir nicht die Defizite sehen, sondern schauen, wo stehe ich gerade mit meinen Ressourcen, mit meinen Stärken, also wenn wir jetzt Synonyme suchen, wo stehe ich wirklich mit meinen Stärken und was kann ich in der Situation noch über mich oder andere lernen? Das erleichtert sehr viel, das entlastet sehr viel und ich höre sehr oft, wenn ich dann darüber spreche, Leistung darf sich leicht anfühlen. Viele können das gar nicht verbinden. Leistung haben wir auch von der Schule, von der Arbeit gelernt. Ne? Also es wird hier geschuftet. Ne? Also wenn sind unsere Glaubenssätze teilweise, die schon uns mitgegeben wurden. Also wenn du viel Geld verdienen möchtest, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann musst du viel verdienen. Und wenn du viel verdienen möchtest, dann musst du ackern. Ja, also daher dürfen wir auf jeden Fall auch an unseren Gedanken anfangen. Was denken wir über uns? Was sprechen wir tagtäglich über uns? Ne? Welche Selbstgespräche führen wir? Das gelingt mir auch sehr, sehr gut, wenn ich Auto fahre. Beispielsweise könnte man einfach ein Selbstgespräch anfangen. Es klingt total bescheuert, aber es hilft unheimlich, sich zu strukturieren, seinen Tag einfach mal entweder Revue passieren zu lassen oder sich einfach mal auf den Tag vorzubereiten. So mache ich das, wenn ich zu Kunden unterwegs bin. Einfach mal zu schauen, was ist da, was kommt an die Oberfläche, was war mir gar nicht bewusst. Und da, wenn wir in unserem bewussten Part angekommen sind, dann sind wir stark, dann sind wir in unserer Leuchtkraft, in unserer Resilienzfähigkeit, stärken wir unseren Resilienzmuskel.
Ja, ich merke aber gerade, auch wenn du jetzt zum Schluss den Resilienzmuskel nochmal erwähnt hast, das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo die Metapher ihren Pferdefuß hat, wo sie etwas hinkt, im Sinne von, wenn ich übertrainiere, geht der Schuss möglicherweise nach hinten los. Was mir bei deinen Sätzen auch in den Sinn kam, eine Metapher, die ich immer wieder gern abgekupfert verwende, wer im Marmeladeglas sitzt, kann das Etikett nicht lesen. Das bringt mich so ein bisschen zum Abschluss zu meiner letzten Frage. Wenn jetzt jemand so ein bisschen sprichwörtlich den Spiegel gesehen hat und sich in dem Spiegel gesehen hat und gesagt und gedacht hat, vielleicht, da könnte ich mal drüber nachdenken, da würde ich gerne mal jemand drauf gucken lassen, im Sinne von, wo kann man denn über das Thema, jetzt speziell im Veränderungskontext, und da glaube ich, kommen natürlich bei dir zwei Dinge schön zusammen. Einmal das Thema an sich und dann eben auch dein Lean-Hintergrund. Wo kann man da nochmal drauf gucken lassen oder drauf gucken? Durch eine andere Brille vielleicht.
Mhm. Wo kann man gucken? Also man kann sehr, sehr gut in den Alltag reingucken. Ja? Also es fängt schon mal an bei dem Kalender selber. Welche Räume habe ich denn überhaupt für mich selber in meinem Alltag? Und es können wirklich halbe Stunde sein. Also ich kenne so viele Führungskräfte, die ihre Mittagspause an ihrem Laptop verbringen, an ihrem Handy verbringen, schnell mal E-Mails zu checken, ne? Aber das passiert wiederum alles so nebenläufig. Und das ist keine Pause, das ist keine Regeneration. Und da kommen wir wieder vielleicht am Anfang, was wir gesagt haben. Also wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen sowohl die Anspannung, da werden wir sehr gut angespannt in unserem Arbeitsalltag, in unseren Arbeitsabläufen. Aber wir haben zu wenig Regeneration und vor allem nicht nur Regeneration, sondern bewusste Regeneration, wo wir vielleicht mal Spaziergang machen, wo wir vielleicht einfach mal mit dem Kollegen nicht über eine E-Mail kommunizieren, sondern uns vielleicht auf einen Kaffee, auf einen Tee in der Teeküche uns treffen. Oder einige Unternehmen haben auch solche Räume geschaffen, wo man einfach mal ein Power-Nap macht. Also ich bin ein Verfechter von Power-Naps. Und wenn ich meine Mittage selber gestalten kann, ohne dass ich jetzt Workshops habe, dann mache ich das super gerne. Und ich merke nach halbe Stunde, ich bin sowas von aufgeladen. Es ist so wie, als ob wir pflegen ja die Maschinen so gerne. Ne? Wir haben unsere Pitstops. Aber machen wir die Pitstops überhaupt für uns selber? Und da darf es schon mal, dürfen wir uns die Frage stellen, wie oft in letzter Woche habe ich das schon mal verschoben? Ein Gespräch mit dem Kollegen, vielleicht einfach mal, dass ich mal Wasser geholt habe oder dass ich mal aufgestanden bin und einfach mal gelaufen bin. Daran können wir ganz, ganz schnell merken, ob wir tatsächlich, ja, wie gehen wir mit uns selber um?
Und im Extremfall, ich nehme jetzt einen kleinen Werbeblock für dich vorweg, im Extremfall eben jemand anders, dich zum Beispiel, drauf schauen lassen, wenn einem dieser Spiegel eben so selber nicht zur Verfügung steht, dann da absolut jemand anders drauf schauen zu lassen.
Absolut, ja. Und das kann man tatsächlich oft alleine nicht sehen, weil wir einfach es ist halt unbewusst, ne? Wir machen das, weil wir das schon immer gemacht haben. Es ist so ein ständiger Ablauf, der uns wirklich entgeht, ne? Und wenn ein Externer tatsächlich über die Schultern schaut, da kann man wunderbar nicht nur reflektieren, sondern auf andere Möglichkeiten kommen. Es entstehen regelrechte Aha-Momente und ich integriere auch die Mikropausen oder Reflexionsroutinen auch mit den Führungskräften zusammen. Es muss nicht viel sein. Ne? Also ich bin ein Verfechter von Tiefenentspannung. Also bei mir darf der Kunde nach einer Stunde, also 60 Minuten online, tatsächlich aus wirklich wie Energie aufgeladen wieder gehen. Also ich habe jetzt gerade einen Kunden, der auf mich zugekommen ist und sagte, Irene, ich habe eine Schlüsselperson bei mir. Kannst du die Schlüsselperson wieder leistungsfähig machen? Ich möchte nicht, dass sie ausfällt. Und dann haben wir mit dieser Schlüsselperson, diese Schlüsselrolle gesprochen und haben festgestellt, einerseits ist es, ich schließe jetzt auch vielleicht den Punkt mit individuellen Resilienz. Natürlich gibt es Potenziale, die man heben kann und schauen kann, was kann diese Person anders in den Abläufen machen. No, da spielen natürlich Ängste, Druck und Erwartungen und so weiter, alles, was man so im Rucksack mit sich trägt, das eine. Aber auf der anderen Seite haben wir auch unsere Organisation, die bestimmte Prozesse noch nicht so gut hat, um diese individuelle Resilienz auch zu unterstützen. Deswegen müssen wir auch sowohl mit den individuellen Personen als auch mit dem System arbeiten, also mit der Organisation, damit es überhaupt Hand und Fuß hat, ne? Damit die Person dann nicht nur ausfällt, sondern wirklich in ein gesundes Umfeld wieder zurückkehrt und dieses Umfeld auch weiterentwickeln kann und darf.
Ja, und ich glaube eben, ich wiederhole da nochmal mit meinen Worten, was du gesagt hast, oder zumindest was ich rausgehört habe, speziell bei den letzten Beispielen, ich glaube eben da auch mal jemand anders dazuzunehmen, der da drauf schaut, vermeidet eben dieses, im Extremfall dieses Helikopterführungskraft zu sein, es gut zu meinen und dann lieber jemand anders, ganz Neutrales wie dich, da drauf schauen zu lassen, um genau das zu vermeiden, weil möglicherweise bei der betreffenden Person dieser Eindruck entsteht, im Extremfall bis hin zu Manipulation, ja, der macht es ja bloß, damit ich wieder funktioniere.
Absolut. Ja. Und vielleicht ganz kurz, Götz, zusammenzufassen, auch was du gesagt hast. Also einerseits, also wir haben Lean, das verbessert Prozesse, aber wir brauchen auch Change, der die Veränderung begleitet. Und die Resilienz insgesamt sorgt dafür, dass die Menschen letztendlich diese Veränderung überhaupt tragen können. Und deswegen kombiniere ich und bringe diese Elemente zusammen, sodass ich sage, Resilienz ist wirklich eine Gleichung von Lean mal Change und wir brauchen beide Faktoren, damit wir als Organisation, aber auch als Einzelpersonen handlungsfähig und wirksam führen können und wirklich, dass die Leistung sich leicht anfühlen darf.
Genau, das war ein schönes Schlusswort. Irene, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, Götz. Herzlichen Dank.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Irene Schilling zum Thema Resilienz in Veränderungsprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 393. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.